Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Bollmann, Korrespondent für Wirtschaftspolitik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Wir hätten uns ja eigentlich erst nächste Woche hier treffen sollen, haben das ein bisschen vorgezogen, weil Sie eine kleine Reise vorhaben nächste Woche mit der Bundeskanzlerin nach New York zum Weltklimagipfel. Wie groß ist Ihre Vorreisefreude?
Naja, ich bin schon sehr gespannt, was da passieren wird und vor allem natürlich auch mit welchem Paket an eigenen Klimamaßnahmen die Kanzlerin dahin fahren will. Das ist einer der Hauptgründe, warum unser nationales Klimakabinett auf den Freitag terminiert wurde.
Ja, und dann stellt sich sicherlich auch die Frage und wird sich dann auch beantworten, ist das mehr als eine der vielen Routinereisen einer Bundeskanzlerin oder eine besondere, einer Kanzlerin, die ja mal den Titel Klimakanzlerin hatte, damals zu Recht, heute wieder zu Recht, darüber werden wir diskutieren. Die Ansage ist ziemlich klar. Konkrete, realistische Pläne sollen die Staaten vorlegen, wenn sie am Montag zusammenkommen in New York beim UNO-Klimagipfel. Das hat UNO-Generalsekretär Guterres gefordert und das geht natürlich auch an die Adresse der Bundeskanzlerin. Angela Merkel fliegt Anfang der Woche nach New York. Mit in der Maschine sitzen wird mein heutiger Gast Ralf Bollmann, Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Bollmann, wird Angela Merkel liefern können, wenn wir das mal als Maßstab nehmen, konkret und realistisch? Die Entscheidung, Sie haben es gesagt, fällt ja letztlich erst am Freitag im Klimakabinett.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die sich jetzt alle stellen. Vorab muss man, glaube ich, sehen, Deutschland steht bisher ja eher schlecht da. Wir haben ja von uns immer das Selbstbild, wir sind die größten Umweltschützer des Planeten. Wenn Sie mal den CO2-Ausstoß pro Kopf sich anschauen, haben wir ungefähr doppelt so viel wie Großbritannien oder Frankreich oder Italien. Gut, Frankreich hat die Atomkraft, Großbritannien aber zum Beispiel hat einen sehr ambitionierten Klimaschutzplan, der auch schon mit CO2-Bepreisung seit längerem arbeitet.
Mhm. Aber gleichzeitig auch eine massive Deindustrialisierung in den 80er Jahren.
Ja klar, also man muss natürlich auch die Ursachen sehen, das ist schon richtig, Export spielt eine Rolle, weil die Dinge ja da sozusagen angerechnet werden, wo sie produziert werden, nicht wo sie verbraucht werden. Natürlich gibt es Faktoren, die vielleicht auch sozusagen in der Berechnung dann liegen oder vielleicht auch unfair sind. Aber Tatsache ist, wir stehen schlecht da, vor allem auch in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Das, was am Freitag kommt, wird, glaube ich, Fortschritte bringen. Aber es wird sicher, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt haben, wo ja durch Fridays for Future und andere Dinge die Erwartungen sehr hochgeschraubt sind, wird es sehr, sehr viele Leute enttäuschen. Und es wird ein Programm sein, glaube ich, durch diese vielen, vielen Förderprogramme. Es ist ja im Gespräch zum Beispiel 8.000 Euro Kaufprämie für Elektroautos, muss man sich mal vorstellen. Bei einem Auto von 30.000 Euro bekommt man dann quasi mehr als ein Viertel vom Staat dazu. Also wo einfach die Kosten pro Tonne eingespartem CO2 unglaublich teuer sind. Und das wird, wenn man jetzt in diesen UN-Dimensionen denkt, damit auf jeden Fall ein Programm sein, was nicht als Vorbild für die Welt taugt. Weil diese Art von sauteurer Förderpolitik, hätte ich jetzt beinahe gesagt, werden sich andere Länder nicht leisten können, ärmere Länder.
Wir müssen gleich mal darüber sprechen, ob es Alternativen zu diesem Weg gäbe, aber weil Sie gerade gesagt haben, wir stehen schlecht da, das ist ja dann auch letztendlich eine politische Verantwortung und wir haben eine Person, die Bundeskanzlerin, die ja in unglaublich langer politischer Verantwortung ist, wenn wir nur die 14 Jahre Kanzlerschaft nehmen, aber wir können ja auch die Zeit als Umweltministerin in den 90er Jahren dazu zählen, da kommt einiges zusammen. Und jetzt hat meine Redakteurin hier für uns was vorbereitet und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, aber Stichwort Klimakanzlerin. Wir haben jetzt eine originale Aussage von Angela Merkel und wir hören sie mal, dann dürfen wir mal raten, von wann sie ist.
Wir werden in dieser Phase bis 2020 den Beweis erbringen müssen und wir wollen das auch, dass Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnt werden können und Strategien entwickeln werden können, die sowohl Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze möglich machen, als auch einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt ermöglichen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen.
Sagt Angela Merkel. Und jetzt, haben Sie eine Ahnung, wann das gewesen sein könnte, in welcher Funktion?
Viele Möglichkeiten. Könnte Umweltministerin gewesen sein, könnte auch Atomausstieg gewesen sein. Es gab ja viele solcher Situationen.
Ich sehe gerade, wie Katja Barton, die Redakteurin, hier in der Regie den Kopf schüttelt. Die ist nämlich diejenige, die uns das reingestellt hat. Ich habe auch keine Ahnung. Ich vermute mal, weil sie noch so hoffnungsvoll mit Blick auf 2020 schaut, dass es ein bisschen zurückliegen muss. Ja. Denn diese Marke, die wird ja gerissen. Vielleicht Anfang ihrer Kanzlerschaft, 2005, Katja? Ich höre, also 2007 die Regierungserklärung, die Sie da abgegeben hat, zu nämlichem Thema.
Zu Heiligendamm, Ihr großer Auftritt als Klimakanzlerin.
Genau. Ja. Damals die Klimakanzlerin. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich, wie muss man darauf zurückschauen? Sind wir damals einem Etikett auch aufgesessen, das sich dann politisch nicht erfüllt hat? Ja. Oder sind da auch Dinge passiert, die wir heute vielleicht nicht wertschätzen?
Also es gibt, was für Merkel nicht ganz untypisch ist, da so eine gewisse Diskrepanz, würde ich auf jeden Fall sagen, zwischen Erkenntnis und Umsetzung. Also sie hat schon, das hat glaube ich auch mit ihrer naturwissenschaftlichen Vorbildung zu tun, dass sie schon zu den ersten Politikerinnen und Politikern in Deutschland gehörte, die das Thema voll auf dem Schirm hatten. Und 1995, kurz nach ihrem Amtsantritt als Umweltministerin, hat sie ja diese große Klimakonferenz in Berlin organisiert und die hat zu einem Erfolg geführt. Im Grunde geht diese ganze internationale Klimaschutzpolitik, die wir haben mit diesen Reduktionszielen und so weiter und so fort, auf diese Berliner Konferenz von ihr zurück. Dann hatte sie, Heiligendamm haben wir schon drüber gesprochen, eben diese großen Auftritte als Klimakanzlerin. Auf der anderen Seite hat sie natürlich das Problem, dass Deutschland extrem stark abhängig ist von einer Branche, die zumindest so wie sie jetzt aufgestellt ist, das Klima extrem stark schädigt, nämlich der Automobilindustrie. Und das ist nicht trivial. Also ich finde auch diese Vorwürfe, Bundesregierung macht immer nur Lobbyismus für die Autos, auch ein bisschen schwierig, weil es nun mal die Leitbranche ist, von der dieses Land abhängt und weil sie auch immer das Problem hatte. Ich glaube, dass es gar nicht in erster Linie bei der Politik liegt, dass die Autofirmen selbst halt auch sehr lange Zeit sehr schwer dazu zu bewegen waren, einzusehen, dass ihr Geschäftsmodell irgendwie in der Krise ist. Im Grunde kam das dann von außen, weil die Chinesen zum Beispiel jetzt so massiv auf Elektroauto umsteigen und für viele der deutschen Autoproduzenten ja China inzwischen eine überragende Bedeutung hat. Sie dürfen ja nicht nur die Zahl der verkauften Autos anschauen, sondern wenn Sie schauen, wo die Gewinne gemacht werden, dann ist das in erster Linie in China.
Jetzt haben Sie diese Frage eigentlich mit in diesen Tag gegeben, anfangs mit der Frage, wie günstig kann man denn dann Klimaschutz betreiben? Ich habe Sie richtig verstanden, Sie sagen, so wie es jetzt angedacht ist, dass diese vielen Maßnahmen, die da zur Diskussion stehen, dass es eigentlich sehr teuer wird. Ist das der Preis, den man zahlen muss, wenn man als Industrienation, als Autonation Klimaschutz betreiben will oder gäbe es günstigere
Wege? Ja, naja, der Staat macht es sich sehr teuer, damit in der Hoffnung, dass es für die Bürger dann relativ günstig wird, weil man ja keine Wähler vergrauen will.
Ja gut, aber ich meine, glaube, der Staat sind natürlich wir Bürger.
Ja, am Ende. Gut, ja. Im Moment knüpfen sich ja noch andere Diskussionen dran, was den Staatshaushalt betrifft. Nein, aber ich glaube schon, dass so eine Form von Emissionshandel, wo man ganz strikt sagt, wo müssen wir eigentlich hin, nach Möglichkeit weltweit, aber erstmal Deutschland und Europa, mit unseren Reduktionszielen, wie viel CO2 darf im nächsten Jahr noch emittiert werden, diese Emissionsrechte schmeißen wir auf den Markt und dann werden die gehandelt und dann sind sozusagen die einzelnen Branchen selber in der Pflicht, das einzuhalten, beziehungsweise haben ja dann dadurch, dass die Zertifikate teurer werden, auch den ökonomischen Druck. Okay, aber das heißt, das traut man sich halt so in der glasklaren Form nicht. Jetzt schon wieder von Maximalpreisen und so die Rede, weil man eben Angst hat, dass das Ganze dann für die Bürger zu teuer wird.
Für die Bürger aber natürlich auch die Wirtschaft möglicherweise so schnell vor Herausforderungen stellt, dass man dann eine Industrie und einen Autostandort Deutschland kaputt machen würde. Also wenn wir wirklich eine realistisch hohe CO2-Bepreisung hätten, dann müssen wir gar nicht über Kohleausstieg 2038 reden, dann würde der wahrscheinlich früh in den 20ern passieren. Gleiches bei der Automobilindustrie, da würde kein dicker SUV mehr letztendlich vom Markt kommen. Also insofern ist diese Zurückhaltung der Politik ja eigentlich in dem Sinne, was Sie beschrieben haben, eine Industrienation rüberzuführen.
Ja, klar. Und wie gesagt, das kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Und das andere ist, dass diese Preissignale ja auch sehr unterschiedlich wirken. Also bei den Autos gibt es ja zum Beispiel schon Studien dafür, dass frühere Maßnahmen wie Ökosteuer 98, 99 und der Rot-Grün nicht dazu geführt haben, dass die Leute weniger getankt haben und weniger gefahren sind, sodass man möglicherweise in einzelnen Bereichen dann doch zu sowas wie Verboten auch kommen muss, dass man sagt, ab einem bestimmten Jahr sind bestimmte veraltete Technologien nicht mehr zulässig. Wäre zumindest billiger, als die Leute mit teuren Förderprogrammen zum Umstieg zu bewegen.
Ralf Bollmann im Deutschlandfunk Kultur. Möglicherweise hört uns gerade der ein oder andere zu, der von zu Hause aus arbeitet. Wenn dem so ist, Achtung, große Warnung, Homeoffice belastet die Gesundheit. Davor warnt die AOK, die Krankenkasse. Sie hat eine Umfrage gemacht, aus der sie diesen Schluss zieht und andere. 75% derjenigen, die häufig von zu Hause aus arbeiten, fühlen sich erschöpft. 70% klagen über Wut, Nervosität, Reizbarkeit. Ralf Bollmann, Phänomene, die Sie kennen, zu Hause oder vielleicht auch im Büro?
Ja, naja, also ich arbeite schon fast ausschließlich im Büro, aber als Journalist neigt man ja eh dazu, die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen zu lassen, Abendtermine, zwischendurch auch mal was schreiben am Wochenende oder eben nach Dienstschluss oder so. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube einerseits, es wird sich kaum aufhalten lassen, weil es sozusagen sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite den Wunsch gibt beim Arbeitnehmer, weil man eben nicht an den Ort gebunden sein will, wenn man Kinder betreut zu Hause, wenn man, keine Ahnung, vielleicht sitzt man ja auch mal lieber im Café, um auf frische Ideen zu kommen, als in der Redaktion oder so. Und von Arbeitgeberseite in der Tat auch, weil man sich davon motiviertere Mitarbeiter und Leute, die möglicherweise tatsächlich immer rund um die Uhr oder zumindest zeitlich flexibler einsetzbar sind.
Ja, genau, das ist eben der Punkt.
Aber genau, bei den Belastungen würde ich auch sagen, es ist zum einen, aber das ist nicht das Einzige, es ist natürlich dieses völlige Verschwimmen von Arbeit und Beruf. Man ist eigentlich immer erreichbar, immer einsetzbar, denkt immer an die beruflichen Dinge, weil man dann eben zwischendurch Mails beantwortet oder das ist ja auch das, warum sich viele das wünschen, am frühen Abend dann erstmal was anderes macht, Familie oder so und dann am späteren Abend, wo man sonst abschalten würde, kurz vorm Einschlafen, wo jeder Schlafforscher abrät, dann nochmal sich um irgendein Projekt kümmert oder so. Ich glaube auch, dass es für Familienstrukturen nicht einfach ist. Früher sagte man immer, die Berufsgruppe mit der höchsten Scheidungsrate sind die Lehrer. Und das liegt eben nicht daran, dass die sich ständig gegenseitig zu belehren versuchen, das vielleicht auch, sondern weil die halt zu Hause arbeiten.
Und diese
merkwürdige, Dinge, genau. Dann sitzt Papa oder Mama oder wer auch immer am Schreibtisch, korrigiert Klassenarbeiten, ist irgendwie da, aber doch nicht richtig ansprechbar. Das schafft, glaube ich, auch Konfliktpotenziale.
Ist das einfach so? Muss man das einfach so hinnehmen in einer modernen Arbeitswelt? Also das klassische Bild ist ja, dieses 9-to-5 ist eigentlich irgendwie altmodisch und das ist eigentlich modern. Weil es ja auch, und das sagt übrigens auch diese Befragung, ein ganz großer Teil schätzt auch die Flexibilität, die man dadurch gewinnt, dass man selber entscheiden kann, hole ich jetzt gerade das Kind von der Kita ab und mache dann noch die Sache fertig. Aber es ist eben diese Entgrenzung, die Sie angesprochen haben. Jetzt gibt es, Andrea Nahles hat das, als sie noch im Amte war, als Partei- und Fraktionsvorsitzende bei der SPD, schon als Thema mal angestoßen im letzten Jahr.
Ja, ich war da sogar mal mit Andrea Nahles auf einer Reise, wo wir das uns in verschiedenen Firmen angeschaut haben. Ich meine, in der Digitalwirtschaft ist das ja schon relativ weit verbreitet. Ich glaube, es war Microsoft, die in München eine neue Deutschlandzentrale gebaut haben, wo in der Firma schon, also die haben sowieso diese flexiblen Schreibtische, da hat man auch gar keinen eigenen mehr in der Firma. Und die Gesamtzahl der Schreibtische, die überhaupt noch zur Verfügung stehen, ist deutlich geringer als die der Mitarbeiter. Das heißt, es gibt einen Zwang zu Homeoffice
sozusagen. Es gibt gar keinen Platz, wenn alle da sind. Genau. Ja, okay, ja. Ist ein bisschen wie im Bundestag, wenn auf einmal alle da sind. Aber
im britischen Unterhaus vor allem.
Aber braucht man denn da, man denn da Regeln? Also das ist das, was jetzt auch politisch wieder auf dem Markt ist. Jetzt sind es die Grünen heute, die das fordern nach dieser Studie. Ist natürlich bloß die Frage, wie die aussehen könnten.
Das ist eben schwierig, weil sozusagen Flexibilität zu vereinbaren mit strikten Regeln. Also klar, man bräuchte vielleicht zumindest irgendeine Form von Arbeitszeiterfassung. Ich klappe den Dienstlaptop auf und das wird irgendwie, aber dann ist man schon wieder in dieser Kontrollgeschichte, was gerade bei Sachen, die ins Privatleben hineinlappen, auch nicht einfach ist. Also ich fürchte, es ist tatsächlich, also wenn es den Wunsch gibt, von beiden Seiten das zu machen, dann ist es schwer einzuhegen und einzugrenzen. Auch dieses Prinzip, was manche Firmen ja machen, dass am Wochenende die E-Mails abgeschaltet werden. Ich glaube, bei VW ist das so.
Ja, Volkswagen hat das
so. Das konterkariert es dann ja auch wieder ein Stück weit. Also das ist, und es ist kein Wunder, dass es so eine Traditionsfirma macht, die wahrscheinlich sowieso eher noch mehr auf diese Präsenzkultur
setzt. Ich meine, es ist eine Firma mit einem starken Betriebsrat.
Ja,
das ist der Hintergrund dieser Regelung.
Ja. Und das ist natürlich in der Digitalbranche häufig nicht der Fall. Es kommt noch was anderes dazu. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es möglicherweise auch wieder ein Rollback und ein Umdenken bei Firmen und Mitarbeitern gibt, dass eben diese in ganz, ganz vielen Berufen diese Kommunikationssituation im Büro oder auf der Arbeitsstelle eben doch ganz wichtig ist. Jetzt gar nicht mal für das konkrete Projekt, aber dass man sich gegenseitig auf Ideen bringt und dass es möglicherweise, obwohl natürlich auch Zeit verloren geht durch Gespräche und so, aber sogar die Motivation fördert. Gerade das, was die Studie, die AOK-Studie schildert an psychischen Problemen, liegt, glaube ich, nicht nur an Überlastung. Es liegt auch daran, dass man da immer so als Einzelkämpfer zu Hause sitzt, was vielen Leuten, ich meine, es gibt unterschiedliche Arbeitsstile natürlich, es gibt Leute, denen gefällt das nicht, von nervigen Kollegen behelligt zu werden, aber für ganz viele ist es doch auch, wenn sie ehrlich sind, eine anstrengende, belastende Situation, wenn dann nicht andere Leute um sie rum sind, die
gesagt, der Arbeitsplatz ist ein sozialer Raum.
Genau, das ist ja auch ein Grund, warum sich zum Beispiel viele Leute so schwer tun, gerade in unseren Berufen in Rente zu gehen.
Wir nehmen Sie jetzt mit auf die einsame Insel namens SPD, die Partei auf Sinn- und Personalsuche. Die Regionalkonferenzen laufen weiter, auf denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz vorstellen. Am Abend war eine solche im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Ralf Bollmann aus dem Hauptstadtteam der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat sich das aus allernächster Nähe angeschaut. Sie waren gestern dort. Es soll, das habe ich wahrgenommen, medial durch die Berichterstattung vor allem auch voll gewesen sein.
Ja, es war unglaublich voll, wobei das Willy-Brandt-Haus ja da im Erdgeschoss, die Parteizentrale in Berlin, auch nicht allzu viele Plätze hat, aber es sah schon sehr beeindruckend aus, wie die Leute da von allen Balkons da in diesem riesigen Lichthof die Menschentrauben runterschauten, fast so wie in einem großen Opernhaus oder so. Ein bisschen große Oper ist das ja auch, was die SPD da im Moment bietet. Das wird ja jetzt auch überall so davon geschwärmt, wie das die Partei belebt, wenn da, also alles in allem werden das ja mindestens 10.000 Leute sein, die dann zu diesen 23 Regionalkonferenzen gekommen sein werden, wenn die vorbei sind, jetzt Halbzeit ungefähr, und wie munter da diskutiert wird und was da losbricht in der Partei, auch neue Parteieintritte, 3.500 neue Mitglieder, glaube ich, wurde da referiert. Aber ich würde da doch ein bisschen Wasser in den Wein.
Ja, also genau, weil Sie haben das gerade so formuliert. Ja. Es soll so sein. War es nicht so gestern?
Nein, also das ist natürlich so, dass es sozusagen die Leute begeistert, dass sie da mitreden können, also zumindest den Teil, der da ist. Man darf natürlich auch die Relation nicht aus dem Auge verlieren. Ungefähr, ich sagte ja, vielleicht 10.000, ein bisschen mehr gehen zu diesen Regionalkonferenzen. Die Partei hat aber über 400.000 Mitglieder. Das heißt, das sind nicht
es mal 5%. Es gibt den Livestream, ne?
Es gibt Leute, die es im Livestream anschauen oder auf anderen Wegen die Debatte verfolgen, natürlich. Was ich eher schwierig finde daran, ist sozusagen das, worüber da diskutiert wird. Und dass da tatsächlich, gerade bei den Publikumsfragen, weniger noch bei denen, die sich bewerben, doch die Selbstbeschäftigung der SPD eine große Rolle spielt. Also ein beträchtlicher Teil der Fragen bezieht sich dann auf das Binnenleben der Partei. Also kümmert ihr euch wieder mehr um die Ortsvereine? Wird es für die Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus wieder eine Mitarbeitersprechstunde beim Parteivorsitzenden geben? Unter Willy Brandt war das so.
Und zuletzt.
Alle, anscheinend.
Da hieß es noch Bollenhauer Haus.
Ne? Genau. In Bonn, ja. Alles Fragen, die, glaube ich, legitim sind, aber die das Standing der SPD in der Öffentlichkeit nicht unbedingt verbessern. Und dann halt ganz, ganz viel Vergangenheitsbewältigung. Man will die letzten 20 Jahre irgendwie ungeschehen machen. Nicht nur die Agenda-Politik, Sie erwähnten ja gerade Tony Blair, also Schröder-Blair-Papier, diese ganze neue Sozialdemokratie, Chancengerechtigkeit statt Verteilungsgerechtigkeit.
Man müsste den Sozialdemokraten aber auch immer mal wieder zurufen, Stichwort Blair, Stichwort Schröder, das sind halt aber auch die letzten Sozialdemokraten, die Wahlen gewonnen haben.
Ja, genau. Ich meine, dem wird immer wieder entgegengehalten, dass wir ja im Moment in einer Phase sind, wo in manchen Ländern tatsächlich eher traditionelle Sozialdemokraten auf dem Vormarsch sind. Also ich meine, Labour hat bei der letzten Wahl, bei allem, was man gegen Corbyn sagen kann, so schlecht nicht abgeschnitten.
Das stimmt, ja.
Bernie Sanders wird dann von diesen Leuten immer gesagt, hätte Chancen gehabt, gegen Trump zu gewinnen. Bin ich auch nicht ganz so sicher, aber zumindest ist das der Eindruck. Ja. In Portugal ist jetzt eine eher linke Sozialdemokratie wieder relativ erfolgreich.
Und man muss auch mit Blick auf Deutschland sagen, die SPD hat es ja zweimal mit eher dem Schröder-Ansatz probiert. Erst mit Frank-Walter Steinmeier, der ja den alten Chef auch fast schon in Gestus und Habitus versuchte zu imitieren. Und Peer Steinbrück hat ja auch nicht so gut geklappt.
Ja.
Okay.
Ja.
Aber das beschreibt im Prinzip das Riesengrunddilemma der SPD. Ja. Das funktioniert nicht.
Ja.
Das andere, Gut, wir wissen es noch nicht ganz genau. Wie zeigt sich das denn so bei denjenigen, die da auftreten?
Also ich glaube tatsächlich, dass das schon das genau das, was ich eben beschrieben habe. Und die Kandidaten steigen da zum größeren Teil voll drauf ein. Also je linker natürlich, desto negativer das Bild über die letzten 20 Jahre. Die steigen voll drauf ein, zu sagen, wir haben alles falsch gemacht in den letzten 20 Jahren. Wo ich jetzt sage, hoppla, also selbst wenn man Probleme mit der Agenda-Politik hat, kann man auch immer sagen, wir haben den Mindestlohn durchgesetzt in diesem Land und so weiter. Dass die Arbeitgeber sich wieder voll an den Krankenkassenbeiträgen beteiligen, was auch immer. Da gibt es ja viele Dinge, wir haben das Land sicher durch die Krisen der letzten Jahre gebracht. Das ist ja auch schon nicht wenig. Ja, und da waren ja auch sozialdemokratische Minister führend beteiligt. Und dass man das alles aber ausblendet, überhaupt nicht mehr regieren will, das ist ja bei einer Mehrzahl der Kandidaten auch so, dass man sagt, wir wollen unser Programm zu 100% umsetzen und deshalb gehen wir aus der Regierung raus, wo ich dann auch sage, hallo, nicht mehr regieren, um irgendwas umsetzen zu können. Da gibt es doch auch einen Widerspruch, wenn man nicht regiert, kann man
Veränderung beginnt mit der Opposition
gar nichts umsetzen. Das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig.
Aber haben Sie denn den Eindruck, dass sich da auch ein Bild schon zeigt? Also welche Kandidaten diesen Ton am meisten treffen? Also so die berühmte Favoritenfrage.
Also es gibt auf den Versammlungen einen ganz interessanten Favoriten, glaube ich, mit dem vorher niemand gerechnet hat, nämlich Norbert Walter Borjans, der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, der halt zum Helden geworden ist mit dem Ankauf der Steuer-CDs. Und da ist, glaube ich, wirklich dieses Symbolthema, der ist den Reichen mal so richtig an den Kragen gegangen. Wenn man sich mal so ganz genau anguckt, was der in Nordrhein-Westfalen eigentlich gemacht hat, das ist ja, das haben wir immer nicht so im Blick, weil immer alle auf die Defizite in Berlin schauen. Aber ich würde sagen, neben Berlin, vielleicht sogar vor Berlin, ist NRW eigentlich das am schlechtesten verwaltete Land. Und die Tatsache, dass Walter Borjans als einziger oder Finanzminister in der Zeit noch neue Schulden gemacht hat, das wird ihm natürlich positiv angerechnet, weil in der SPD jetzt alle für neue Schulden sind. Aber das hat ja nicht dazu geführt, dass in der Infrastruktur irgendwas besser wurde. Also der öffentliche Nahverkehr, da sind sich alle einig. Es gibt keinen Ballungsraum in Deutschland mit so einem grottenschlechten öffentlichen Nahverkehr wie das Ruhrgebiet. Ja, und da kann man sich doch irgendwie als Landesfinanzminister, der auch dafür verantwortlich war, wie werden hier jetzt die Gelder verteilt und wo setzen wir die Prioritäten aus solchen Dingen nicht raus. Ich rede noch gar nicht über den Zustand der Schulen und Schwimmbäder und sonst was in dem Bundesland.
Okay.
Auf der anderen Seite Olaf Scholz, würde ich sagen, also schneidet jetzt, was den Applaus betrifft, nicht ganz so schlecht ab, wie ich bei dieser Art von Versammlung gedacht hätte. Ist natürlich nicht der Held der Versammlung, könnte aber schon sein, da ja eben, wie gesagt, nicht die Leute abstimmen, die da sind, sondern die 400.000 Mitglieder, dass er am Ende trotzdem das rein macht.
Das könnte ja politisch interessant sein. Olaf Scholz, der ja an der schwarzen Null festhalten will und regieren will. Leute wie Norbert Walter Borjans, die das vielleicht nicht mehr wollen. Also beides nicht. Nicht regieren und keine schwarze Null. Aber wenn sie dann nicht regieren, können sie auch keine Schulden machen.
Exakt.
Das kann die Wählerinnen und Wähler dann vielleicht beruhigen. Die Bahn, die arme deutsche Bahn. Arm, weil alle immer schimpfen über sie. Arm, weil überall Geld fehlt für dringend notwendige Investitionen. Wie das geändert werden könnte, das ist heute großes Thema der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn. Seit 2 Stunden etwa sitzen die Damen und Herren bereits zusammen. Jetzt habe ich Damen gesagt. Ralf Bollmann, sitzt da überhaupt Damen?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht den Überblick, aber die Bahn ist, glaube ich, ein sehr männerlastiger Betrieb in den Führungspositionen.
Wir recherchieren das mal bis zum Ende der Sendung. Sie sind Korrespondent für Wirtschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da ist die Bahn wahrscheinlich einfach auch immer ein Thema, weil es ja auch einerseits ein Transportunternehmen ist, Betonung auf Unternehmen, aber gleichzeitig auch eine unglaublich große Erwartung an dieses Unternehmen ist, das eigentlich über das eines Unternehmens hinausgeht. Nämlich, dass wir sowas wie ein allgemeines Gut haben, das uns sicher, günstig, verlässlich, pünktlich an jede Ecke dieses Landes bringen soll. Kriegt man das zusammen, also diesen Unternehmensgeist und diese großen Vorstellungen und Wünsche?
Ja, ich glaube, das Problem an den Bahnreformen, die wir in Deutschland gemacht haben, ist, dass die dazu geführt haben, dass wir jetzt eine absolut dysfunktionale Kombination aus Privatelementen und Staatsbetriebselementen haben.
Verstehe ich Sie richtig? Also wir haben sozusagen die Nachteile eines Staatsbetriebes mit den Nachteilen eines Privatunternehmens kombiniert.
Genau. Das ist mir nochmal so klar geworden, als ich neulich im Zug Zugbegleiter beobachtet habe, die da in Zivil saßen, weil sie zu einer Fortbildung zum Zugchef waren. Und die haben da ihre Unterlagen durchgeblättert und das bestand im Wesentlichen aus hochbürokratischen Tarifbestimmungen, mit denen man also dem reisenden Fahrgast oder wie neuerdings Kunde genannt, irgendwie nachweisen kann, dass er wieder irgendwas falsch gemacht hat beim Kauf seiner Fahrkarte. Also offiziell heißt das Produkt und dahinter verbirgt sich wird das alles schön geredet mit dieser Marketingsprache in einer übertriebenen Weise und hinter den Kulissen steckt dann doch dieser bürokratische Staatsbetrieb, der sich darauf gar nicht einlassen will und das behindert, glaube ich, schon relativ viel. Das andere sind klar, dass diese politischen, ja nicht gegen politische Vorgaben bei so einem Staatsbetrieb, aber dass die eben ständig wechseln und sich zum Teil auch widersprechen. Also zum Teil auch bedingt durch den deutschen Föderalismus, was die Franzosen machen. Wir bauen eine Schnellstrecke nach der anderen und zwar durchgehend von Paris bis ans Mittelmeer. Die ist dann auch in ein paar Jahren fertig und dann kommt die nächste. Wir haben Bahnbaustellen auf allen Strecken gleichzeitig. Auf manchen Routen, zum Beispiel wenn Sie von Berlin nach Frankfurt fahren, diese Strecke, die dann von Fulda nach Frankfurt da durchs Kinzigtal führt, da wird seit 40 Jahren an irgendwelchen halbgaren Ausbaumaßnahmen gebaut. Es gibt keine Trennung zwischen schnellem und langsamem Verkehr, wie wir sie überall sonst, Frankreich, Italien, Spanien haben. Also es ist so viel im Argen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich war gerade neulich am Wochenende in Stuttgart, dieses Stuttgart 21 ist eben auch so ein Beispiel, wo die Bahn politischen Vorgaben gefolgt ist. Es geht, das muss man nochmal klar sagen in dem Zusammenhang, es geht ja um ein Städtebauprojekt, das einfach für die, von dem die Stadt Stuttgart extrem profitiert, weil da Flächen frei werden. Es ist für die Bahn absolut ein nachteiliges Projekt, weil der Bahnhof krass verkleinert wird, die Kapazitäten hinterher kleiner sein werden als vorher und wir Probleme haben mit diesem wunderbaren Deutschlandtakt, wie Sie sagen, von A nach B mit guten Anschlüssen jede Stunde, was ja bis 2030 eigentlich geplant ist. Das wird im Raum Stuttgart wahrscheinlich nicht möglich sein wegen dieses zu kleinen Bahnhofs und sozusagen für die Verschlechterung ihrer eigenen Verkehrsleistung wird die Bahn politisch gezwungen, 8 Milliarden Euro auszugeben. Das ist so viel, wie sie ungefähr sonst für alle anderen Investitionen im Jahr investiert.
Sie sagen, Sie wissen gar nicht, wo Sie anfangen sollen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ich frage erstmal grundsätzlich im Großen. Wenn wir also diese komische Mischung aus privat und staatlich haben, ist dann ein Weg, und das erscheint mir als sinnvoller, dass man dann konsequenter sagt, die Deutsche Bahn ist ein öffentliches Daseinsvorsorgegut, zuständig für Mobilität. Deswegen auch im Prinzip an bestimmten Stellen, damit müssen wir einfach leben, nicht in einem klassischen marktwirtschaftlichen Sinne profitabel, sondern etwas, in das wir Geld reinstecken müssen, als Steuerzahler, als Gemeinschaft. Wäre das erstmal ein wichtiger erster Schritt, dass wir das anerkennen und dann auch vielleicht diese Konzernstrukturen umbauen, dass es eben kein Konzern mehr ist?
Naja, also umbauen müsste man die Strukturen mit Sicherheit schon. Was, glaube ich, wichtig wäre, wäre eine Trennung zwischen Netz und Betrieb, gar nicht so sehr, damit man eine echte Konkurrenz in Gang bekommt im Fernverkehr. Das ist, glaube ich, sowieso schwierig, wie die letzten Jahrzehnte gezeigt haben. Im Nahverkehr funktioniert es ja gut wegen dieser Ausschreibungen und so. Im Fernverkehr Konkurrenz zu organisieren, ist, glaube ich, schwierig, schon allein, wenn man diesen vertakteten Fahrplan anbieten will und dann bekommt man ja gar keine Konkurrenzzüge mehr dazwischen. Aber Netz und Betrieb ist genau, weil Sie sagen, Geld reinstecken, glaube ich, für diese Kostenwahrheit nötig. Und ich glaube, es wäre der falsche Weg zu sagen, wir machen jetzt einen Staatsbetrieb, der wieder wie die alte Bahn Geld verschleudern kann, wie er will, für null Output, was ja zum Teil der Fall war. Dann sind auf Menschen, deren Zügen 3 Zugbegleiter mitgefahren, was dann auch der Grund war, warum man diese ganzen Bahnstrecken eingestellt hat, weil man gesagt hat, es rechnet sich nicht mehr zu den Konditionen. Der Staat soll Geld ins Netz stecken, in die Infrastruktur. Da ist, glaube ich, wirklich noch viel im Argen. Aber ich denke schon, dass der laufende Betrieb, zumindest im Fernverkehr, wo das geht, schon kostendeckend sein sollte. Auch dann natürlich auch, damit die Bahn ein Interesse daran hat, ihre Kunden bei der Stange zu halten. Wenn das Geld eh vom Staat kommt, glaube ich, würde da vielleicht die Lust irgendwann erlahmen.
Dann haben wir wieder den Rückschritt vom Kunden zum Fahrgast, zum Beförderungsfall.
Also die alte Bundesbahn war auch nicht so doll, das mal ehrlich zu sagen.
Aber abschließende Frage dazu, denn das ist jetzt auch konkret das Thema, über das beraten wird. Man könnte ja auch sagen, make Deutsche Bahn deutsch again. Also Schluss mit Auslandsgeschäften, auch Schluss mit dem ganzen vielen Logistikgeschäft auf der Straße. Lustigerweise ist ja die Deutsche Bahn der größte Spediteur in Deutschland auf der Straße mit LKWs durch Schenker. Sollte man das abstoßen und sagen, wir machen Bahn, wir transportieren die Menschen auf der Schiene in Deutschland?
Naja, also beim Güterverkehr sozusagen ein integriertes Konzept anbieten zu können durch die Bahn, finde ich schon sinnvoll. Sie müssten dann halt, nur müsste der Transport auf der Schiene dann eine zentralere Rolle spielen dabei. Internationales Geschäft überall ist sicher nicht unbedingt nötig. Ich finde nur sozusagen das, was jetzt gemacht wird, dass das einzige Motiv für diesen Verkauf, das ist ja gerade nicht diese strukturelle Idee, wir ändern jetzt unser Geschäftsmodell oder konzentrieren uns auf Deutschland, sondern es ist ja die reine Not, dass man Geld braucht, um die nötigen Investitionen zu tätigen in Deutschland. Und deshalb stößt man das halt ab. Und das halte ich dann doch für ein falsches Motiv, weil das ja nur kurzfristig die Löcher stopft.
Wenn Sie das Wort Bürokratieentlastungsgesetz 3 hören, löst das was bei Ihnen aus?
Ärger, Wut.
Worüber? Über zu viel Bürokratie?
Nein, darüber, dass man Bürokratie so zum Feindbild aufbaut. Ich habe vor längerem mal einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Lob der Bürokratie, weil ich tatsächlich finde, dass ein funktionierendes Gemeinwesen und insbesondere in der Demokratie eben eine funktionierende Bürokratie voraussetzt. Und was ja jetzt jahrelang immer gefordert wurde, dass der Staat flexibler entscheiden soll und dass eben keine Beamten nach Schema F mehr sind, sondern sozusagen Manager, die kreative Entscheidungen treffen, das ist ja nur nicht der Sinn. In der Demokratie gibt es Gesetze, die ein Parlament beschlossen hat, nach einem öffentlichen Diskussionsprozess und die gefälligst auf alle Leute gleich angewandt werden sollen. Und deshalb finde ich das vollkommen richtig oder richtig ist was zu wenig gesagt notwendig und wünschenswert, dass hier nach Schema F vorgegangen
wird. Okay, ich bin im Grunde einverstanden, aber werfe ein, es gibt natürlich auch eine Art Selbstbeschäftigung und auch Weiterbeschäftigung von Bürokratien. Also neues Schaffen, um sich auch in gewisser Weise selbst zu rechtfertigen in der eigenen Existenz. Und dann hat man auf einmal ganz viele Regeln, bei denen man irgendwann mal beim genauen Durchsehen merkt, all das, was Sie gerade einfordern, würden wir auch erreichen, vielleicht ohne diese oder jene Regel.
Wohl, das ist, glaube ich, kein Problem der ausführenden Stellen, sondern tatsächlich des Gesetzgebers, wo natürlich auch immer gesellschaftliche Interessen dahinter stecken, hinter jedem Gesetz, was neu gemacht wird. Und zum Teil natürlich auch der Versuch, Verantwortung abzuwälzen. Also ich habe neulich mal mit einem Oberbürgermeister über das Thema Brandschutz gesprochen. Da werden die ja zum Teil verrückt. Also ich meine, ich hab jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Todesfälle in öffentlichen Gebäuden es in den letzten 10 Jahren gab, aber das sind absolute Einzelfälle. In vielen Jahren passiert da, glaube ich, überhaupt nichts.
Weil es so einen guten Brandschutz gibt, könnte ich jetzt sagen.
Naja, aber sagen wir mal, der war ja vor 5 Jahren auch schon gut. Und warum muss man in 5 Jahren jetzt noch viel strengere Richtlinien haben? Also da kann man dann schon Zweifel haben, aber das ist natürlich auch, da sind wir Journalisten auch nicht ganz unschuldig, weil wenn dann alle 20 Jahre doch mal was passiert, dann sagen wir aber Politiker XY.
Wie konnte das sein? Konnte das nicht geregelt sein? Ja, in der Tat. Es gibt heute die Verabschiedung, das ist nämlich der Anlass, warum wir darüber sprechen, des Bürokratieentlastungsgesetzes Nummer 3 durch das Bundeskabinett, müsste jetzt mittlerweile schon durch sein. Die sitzen ja schon seit 11 zusammen. Ich nenne mal ein Beispiel, worum es da geht. Zum Abschluss hier, Bäckereien dürfen bisher Eierschalen nur weitergeben an Landwirtschaftsbetriebe, wenn sie offiziell als Futtermittelhersteller registriert sind, weswegen sie das in der Regel nicht tun und einfach wegschmeißen. Und diese Regel zum Beispiel wird gestrichen. Okay, oder?
Ja, naja, ich finde, das sind aber nochmal 2 verschiedene Sachen, ob man jetzt Gesetze ändert oder vereinfacht, was ja eher die Aufgabe des Gesetzgebers ist, oder unter Bürokratie verstehe ich eigentlich, ob die ausführenden Organe sozusagen, ob man denen einen Vorwurf daraus macht, dass sie Gesetze anwenden, wie sie sind.
Genau, und dass sie überhaupt da sind,
Das würde ich nicht tun. Da gibt es sicher auch noch Effizienzsteigerungsmöglichkeiten, Stichwort Digitalisierung, aber dass das Prinzip so ist, wie es ist, finde ich richtig.
1,1 Milliarden Euro sollen gespart werden dadurch. Das ist übrigens das politische Ziel. Werden wir mal irgendwann nachrechnen durch eine Kommission, eine bürokratische Kommission, ob das erreicht wurde. Sie hören Deutschlandfunk Kultur an meiner Seite, Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein wichtiger Nachtrag. Wir haben über den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn gesprochen. Die Frage, gibt es da Damen und Herren? Es gibt 5 Frauen von insgesamt 20 Mitgliedern.
Ja, es gibt eigentlich auch eine Quote. Insofern ist das kein eigenes Verdienst der Deutschen Bahn.
Ich dachte, wir können ihn wenigstens diesen Punkt lassen, aber Herr Bollmann, Sie machen das auch hier zunichte.
Kein gutes Haar an der Bahn. Nein, ich habe Sie lange verteidigt.
Okay, alles klar. Ralf Bollmann, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Gerne, hat Spaß gemacht.